Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.
Wir haben heute ein wunderschönes Thema. Willkommen übrigens im Hörgang. Heute geht es nämlich um Bilder, die unter die Haut gehen. Und es geht um Medizin, die Kulturgeschichte geschrieben hat. Zu Gast ist Christiane Trummel. Sie ist Direktorin des Josephinum der Medizinischen Universität Wien. Das Josephinum ist das medizinhistorische Museum der MedUni Wien. Frau Trummel, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Danke für die Einladung.
Wir sprechen heute am 5. März. Im Josephinum entsteht derzeit eine große Sonderausstellung zu Gustav Klimt, dem berühmten Vertreter des Jugendstils. Und es geht um seine Beziehung zur Medizin, zur zweiten medizinischen Schule und zur Wissenschaft in Wien um 1900 allgemein. Beginnen wir gleich mit dem Projekt, das Ihr Haus gerade prägt. Der Titel der Ausstellung lautet Klimt und die Medizin. Was erwartet das Publikum in einem Satz gesagt?
Das Publikum bekommt, was es auch erwarten kann, nämlich Klimt und die Medizin. Und das ist sicher die erste Ausstellung, die den Ausnahmekünstler um die Jahrhundertwende gemeinsam mit der Anatomie, mit der Medizin, mit seinen Kenntnissen auf diesem Gebiet und der Umsetzung seiner Kenntnisse in seiner Kunst betrifft.
Wer kennt Klimt nicht? Und viele kennen ihn eben als Maler des Goldes, als Maler des Kusses, eigentlich des Liebespaares, so ist ja der eigentliche Titel. Sie zeigen ihn im Kontext der Wissenschaft. Man verbindet Klimt mit dem Wien um 1900, mit der Sezession, vielleicht sogar mit der Sommerfrische im Salzkammergut, aber Sie haben gezielt bewusst diesen Kontext gewählt. Was verändert das am Bild von Klimt? Was verändert dieser Blick auf ihn?
Vielleicht muss man ein bisschen ausholen. Eric Kandel, der doch sehr berühmte Nobelpreisträger mit österreichischen Wurzeln, ist ein großer Freund auch der MedUni Wien und des Josephinums. Und er hat vor ungefähr 13 Jahren sein großes Buch Age of Insight, Zeitalter der Erkenntnis geschrieben. Und in diesem befasst er sich auch sehr viel mit der Kunst um die Jahrhundertwende und auch mit Gustav Klimt, aber auch mit den Neurowissenschaften und anderen Dingen. Und dieses Buch war schon vor 2014 anlässlich der 10-Jahresfeier der MedUni Wien und gleichzeitigen 365-Jahr-Feier der Universität Wien ein Grund, Eric Kandel einzuladen, weil in diesem Buch so vieles drinnen ist, was die Medizin, unsere Geschichte in der Medizin und die Kunst betrifft. Das ist sozusagen ein bisschen die Vorgeschichte, aber unabhängig davon hat der Rektor Markus Müller diese Ausstellung initiiert und konnte dafür den wohl wirklich profundesten Klimt-Kenner Tobias Natter als Kurator gewinnen.
Und warum gerade im Josephinum gehört eine Klimt-Ausstellung, also im Josephinum, für die, die es nicht kennen sollten, besteht seit 240 Jahren, ist eine altehrwürdige Institution und hier sind die Sammlungen der MedUni Wien untergebracht. Warum eine Klimt-Ausstellung nicht in einem Kunstmuseum, sondern im Josephinum?
Ja, das Josephinum ist eigentlich auch ein Haus der Kunst. In gewisser Weise hat es mehrere Eigenschaften, könnte man sagen. Es ist ein Teil der Medizinischen Universität Wien. Bis 1920 hat es zum Militär gehört, weil es von Josef II. Als militärische, anatomische Akademie gegründet wurde, um eben die Chirurgen zu Akademikern zu machen, aber eben darum, um diesen Chirurgen auch die beste Ausbildung zu gönnen, hat Josef II. Die anatomischen Wachsmodelle aus Florenz, die er dort gesehen hat, bei seinem Bruder Pietro Leopoldo, dem späteren Kaiser Leopold, bestellt als Lehrmittel. Das heißt, diese anatomischen Wachsmodelle sind ein Lehrmittel aus der Zeit der Aufklärung, sind noch immer vorhanden und sind heutzutage eindeutig als große Kunstwerke anzusehen.
Die Ausstellung im Josephinum, die zeigt ja nicht nur Klimt-Bilder, dafür gibt es ja tatsächlich, gab es ja schon viele Ausstellungen, da gibt es auch natürlich unendlich viele Bücher. Sie zeigt vor allem Zusammenhänge auf, Zusammenhänge mit der Wissenschaft seiner Zeit. Warum ist das wichtig heute?
Erstens ist es heute wichtig, weil wir nicht nur mit Nostalgie, sondern auch mit Aufmerksamkeit auf die Zeit damals blicken sollen. Wie 1900 hat es eine unglaubliche kulturelle Gesellschaft gegeben. Die Gesellschaft hat sich sehr gemischt. Es hat Katholiken gegeben, es hat Protestanten gegeben, es hat eine große Anzahl an Juden gegeben, es hat Wissenschaftler gegeben, die sich in Salons mit den Rechtsanwälten und den Schriftstellern und den Künstlern gemischt haben. Also es war schon eine Zeit des Aufbruchs und eine unglaublich interessante Zeit.
Man spricht ja vom Labor der Moderne, Wien um 1900. Was hat Ärzte und Künstler verbunden?
Die Künstler haben sich von den Ärzten sozusagen befruchten lassen. Sie haben die Anatomie gelernt oder sie haben sie angeschaut. Sie haben dort ihre Inspiration bezogen. Sie haben nicht nur von der Anatomie Inspiration bezogen, sondern Klimt hat auch quasi histologische Präparate sich angeschaut, histologische Schnitte. Er hat durchs Mikroskop geblickt und hat Samen und Eizelle gesehen und hat Blastozysten umgewandelt als Ornamente in seinen Gemälden. Also es war schon eine unglaubliche Zeit, wo der eine vom anderen gelernt hat und der eine mit dem anderen gesprochen hat. Und ich glaube, das sieht man ganz besonders in den Werken und aus den Werken von Klimt.
Man soll ja die Zeit aber auch nicht andererseits nicht schön reden. Also das sind wirklich Gegensätze aufeinander geprallt in diesem Wien um 1900. Unter anderem eben auch ist Gustav Klimt mit seinem Fakultätsbild die Medizin auf Widerstand gestoßen. Sein Bild hat sogar einen Skandal ausgelöst, der, wenn man es heute die Reproduktion anschaut, nur schwer nachvollziehbar ist für uns Heutige, die wir halt natürlich Nacktheit in jeder Form gewohnt sind. Was war damals der Anlass für den Skandal?
Der Anlass für den Skandal war, dass man ihn beauftragt hat und sich sichtlich erwartet hat, dass er quasi den Triumph der Medizin in eleganter Form und mit Pomp und allen möglichen Beiwerk malen würde. Und das hat er nicht gemacht, weil, und das zeigt diese Ausstellung auch sehr schön, das klingt nicht nur die Porträts von wunderbaren Frauen in großen Formaten gemalt hat oder schöne Landschaften, sondern dass er auch die Prekarität des Seins gezeigt hat. Tod, Geburt, Krankheit, all diese Dinge. Und er hat ja auch immer gesagt, dass er keinen Tag kennt, an dem er nicht auch unglücklich war. Und er hat daher auch ein großes Gefühl gehabt, dieses Unglück oder diese Echtheit des Lebens zu zeigen in seinen Bildern, wo er ausgemergelte, skelettartige Menschen zeigt, wo er alte Menschen zeigt, wo er daneben aber auch das strotzende Leben einer Schwangeren zeigt und kleine Kinder. Also er hat das alles in den Strom des Lebens, das ist ja auch der Untertitel, der Fluss des Lebens unserer Ausstellung, hat er das alles den Menschen gezeigt. Und das ist natürlich bei den Auftraggebern nicht gut angekommen.
Wäre das heute auch noch so, diese, ja, ein bisschen, der Dietmar Grieser nennt es in seinem Buch über Klimponiertheit der Universität?
Naja, es ist... Ich glaube nicht, dass die Universität heute, dass man ihr vorwerfen könnte, Boniertheit. Dazu sind Universitäten zu offen, zu intellektuell und auch zu viel Erfahrung schon in den letzten Jahrzehnten hier gemacht. Also das würde ich nicht so sehen. Aber ich glaube schon, dass es gewisse Erwartungshaltungen gibt, was man tun soll und was man nicht tun soll, die hier vielleicht hineinspielen könnten. Und dass durchaus der eine oder andere Auftraggeber auch schockiert ist über das, was vielleicht ein Künstler, der ja das Feingefühl hat, auch gewisse Strömungen vorauszufühlen, was der umsetzen würde. Mhm.
Die Geschichte ist ja nicht gut ausgegangen. Gimt hat die Bilder dann mit Hilfe eines Mäzens zurückgekauft. Und die Bilder sind ja dann letztendlich auch im Zweiten Weltkrieg verbrannt.
Ja, das ist aber schon lange nach seinem Tod geschehen. Es hat ihn, glaube ich, schon sehr gekränkt, wenn ich das so betrachte. Und ich finde es auch schade, weil irgendwie... Es ist halt die Welt so, dass Krankheit, Tod, Beginn des Lebens, Ende des Lebens immanent sind. Gerade als Bioethikerin weiß man, dass auch die wichtigen ethischen Themen eigentlich alle irgendwie mit dem Tod auch zu tun haben. Und es ist schade, dass diese Bilder, es ist ja nicht nur das Fakultätsgemälde der Medizin, dass die so eine Geschichte mit sich genommen haben, weil sie dadurch eben auch uns nicht mehr bekannt sind. Weil wir haben ja gerade zum Fakultätsgemälde der Medizin eigentlich nur eine große Schwarz-Weiß-Abbildung. Und deswegen hat ja das Belvedere auch mit Google versucht, auf Basis der bekannten Farbgebungen von Gustav Klimt hier dieses Bild zu rekonstruieren.
Eine Ausstellung ist ja auch immer eine Auswahl von Bildern, von Objekten eines Künstlers oder einer Kunstrichtung und damit eben auch Ausdruck einer bestimmten Haltung. Was war bei der Zusammenstellung dieser Schau die schwierigste Entscheidung?
Die schwierigsten Entscheidungen sind immer die, die den Platz betreffen, also ganz banal wahrscheinlich. Aber es hat ja Tobias Natter eben als, wie schon gesagt, einer der profundesten Klimt-Kenner die Auswahl getroffen. Er ist der Kurator der Ausstellung und wir haben einen sehr guten Ausstellungsarchitekten, Gustav Pichelmann, der große Erfahrung auch mit Museen hat. Und gemeinsam haben wir eine Lösung erarbeitet, wie wir am besten diese hochsensiblen, wertvollen und fragilen Zeichnungen, Originalzeichnungen dem Zuschauer präsentieren können. Dafür müssen wir natürlich den Hörsaal, in dem die Ausstellung stattfindet, verdunkeln, weil wir auch natürlich Regeln haben, welche Lichtstärke nur angewendet werden darf. Also es gibt alle möglichen Dinge, die hier unter dem Thema schwierige Entscheidungen fallen. Aber ich glaube, es ist nur Tobias Natter und der Ausstellungsarchitektur gelungen, hier eine wunderbare Auswahl zu treffen, die auch ein Narrativ hat, das man hier erfahren kann.
Ohne jetzt allzu viel zu verraten, wie führen Sie die Zuschauer durch die Ausstellung und gibt es einen Punkt in dieser Schau, die den Blick der Menschen vielleicht komplett ändert, wo sie sagen, aha, so ein Aha-Effekte in dieser Ausstellung?
Das ist vielleicht nicht ein Thema unbedingt an mich, würde ich sagen, sondern eher an den Kurator, wiewohl wir natürlich alles in der einen oder anderen Form gemeinsam gemacht haben. Und ich würde auch sagen, dass es, bevor man noch die Ausstellung sieht, wahrscheinlich schwierig ist, hier in der Realität dann den Moment zu bezeichnen, wo dann tatsächlich ein Aha-Erlebnis stattfinden kann.
Bei der Auseinandersetzung zwischen Klimt und der Universität ging es ja um Dinge, die nicht so einfach sind, um sehr abstrakte Dinge. Es ging zum einen um konkrete Dinge wie die Kunstförderung, da ist Geld geflossen. Und es ging aber auch um die mögliche Einflussnahme auf die künstlerische Freiheit eben eines bedeutenden Künstlers. War das jemals ein Thema, dass man sagt, vielleicht überfordert das die Zuschauer, die halt auch ein gewisses Bild haben von Klimt?
Die Geschichte des Fakultätsgemäldes ist ja nur ein Teil dieser Ausstellung. Und das Schöne daran ist, dass schon eine sehr große Rekonstruktion dieses Gemäldes auf einem Laborgebäude der MedUni Wien prangt seit Oktober des vorigen, also 2024. Und das ist gelungen eben mit dem Belvedere hier eine Kooperation oder Nutzungserlaubnis hier zu bekommen. Und ich denke, dass das sehr gut angenommen wird. Ich habe also noch nicht Gegenteiliges hier gehört. Und es ist natürlich ein Teil auch der Geschichte von dem Narrativ Klimt und die Medizin. Aber dieses Narrativ geht weit darüber hinaus. Es geht eben darum, dass Klimt gern gesehener Gast bei der Salonier Bertha Zuckerkandl war, deren Mann, der berühmte Anatom Emil Zuckerkandl, sich auch sehr viel mit Klimt befasst hat. Klimt hat in der Anatomie auch sezieren können, er hat sich alles anschauen können, er hat durch das Mikroskop schauen können und all diese Eindrücke konnte er dann, sei es als die Ornamente seiner großen Gemälde, sei es auch als Kenntnis der Anatomie, und da ist ja Klimt nicht der Erste gewesen, auch Michelangelo und Leonardo haben seziert, haben Anatomie gelernt, und das Josephinum als Haus der Anatomie ist ja natürlich prädestiniert, um hier die Kunst, die Anatomie und die Geschichte sehr gut gemeinsam zu zeigen.
Was sagt uns der Blick, den Klimt auf den menschlichen Körper geworfen hat, also diesen kritischen, vielleicht auch pessimistischen Blick, heute noch im Zeitalter der Hightech, der Robotermedizin?
Naja, ich würde mal erstens schon sagen, dass er nicht nur einen kritischen Blick auf den Körper gerichtet hat, denn die ganzen Zeichnungen der Frauen, vor allem auch unbekleideter Frauen, masturbierender Frauen und ähnliches, sind ja eher von Lust als von Kritik geprägt. Also das ist einmal die eine Seite. Aber natürlich, das, was wirklich das Beeindruckende ist, ist die Kenntnis der Anatomie des menschlichen Körpers, den er in seinem Mangel in der Prekarität des Seins darstellt, das ist schon ganz fantastisch und das zeigt uns schon sehr viel darüber, was er gelernt und erfahren hat.
Was sollen die Besucher der Sonderschau über Klimt im Josephinum mitnehmen, wenn sie das Haus wieder verlassen?
Ich glaube, sie können mitnehmen, dass Klimt nicht nur der Maler der eleganten Damen war oder der schönen Landschaften am Attersee oder wo auch immer, sondern sie können auch sehen, dass er eine zutiefst traurige Seite auch hatte, eine Seite, die die Probleme vom Beginn des Lebens bis zum Ende des Lebens, Krankheit, Unglück, Krieg, auch diese Probleme erfahren hat und gesehen hat und sie umsetzen konnte in seinen Zeichnungen.
Ich will noch zum Schluss noch auf Sie persönlich kommen. Sie haben nämlich parallel zu diesen Ausstellungsvorbereitungen ein wunderschönes Buch veröffentlicht, Die Schönheit der Anatomie, erschienen im Brandstätter Verlag. Hat sich das gegenseitig beeinflusst, die Arbeit an diesen beiden Projekten?
Es ist eine sehr gute Frage von Ihnen, weil wir ja ein sehr kleines Team haben und gleichzeitig zwei wirklich großartige und auch große Kataloge herausgegeben haben. Einerseits im Rahmen eines Projektes, diesen von Ihnen genannten Die Schönheit der Anatomie, wo wir uns dieser unserer Wachsmodellsammlung widmen und wo wir eben auch wunderbare Bilder von bekannten Fotografen wie Stefan Ohler, Rainer Riedler und Bene Krui einschließen in dieses Buch und auch einzelne Artikel. Also das war schon eine ziemliche Herausforderung, auch einen sehr großen Katalog für die Klimt-Ausstellung gleichzeitig zu machen, auch mit verschiedenen Autoren, auch mit lauter Experten, die sich auskennen. Und ich glaube, einerseits wird der Wachsmodellkatalog sehr schön die Schönheit der Anatomie, wie er eben auch heißt, zeigen. Und andererseits hat der Klimt-Katalog das Potenzial, ein Standardwerk über Klimt und die Medizin zu werden. Dieser kommt auch vor Beginn der Ausstellung im Brestel Verlag heraus und wird dann für alle Besucher, die sich mehr in die Materie vertiefen wollen, zu kaufen sein.
Hat die Arbeit an der Ausstellung eigentlich Ihren Blick auf die Anatomie verändert?
Ich muss sagen, dass ich die Anatomie per se auch als wirkliche Kunst sehe, nicht nur von der Handfertigkeit des Anatomen, auch die Geschichte der Anatomie mit ihren öffentlichen Darstellungen im, also nicht 16., 17., 18. Jahrhundert und mit ihren ganzen Präsentationen, ob die jetzt aus Wachs oder aus Terrakotta sind oder aus anderen Materialien, das ist schon etwas, was, wo ich das Gefühl habe, da ist eine endgültige Meinung nie gegeben. Es geht immer weiter, man sieht immer weitere und andere Dinge und andere Zugänge dazu. Und wir haben ja zuerst oder das erste Mal einen Künstler, der auch anatomisch Malereien macht und Zeichnungen macht, Alexandre Diop, vor 3 Jahren ausgestellt in einer, in einem Dialog mit den anatomischen Wachsmodellen. Und wir werden auch weiter das Thema Anatomie und Kunst, zeitgenössische Kunst pflegen. Und das zeigt ja, dass es hier eigentlich keine abschließende Meinung und kein Ende geben kann.
Frau Trommel, vielen Dank für Ihr Kommen und für das Gespräch.
Danke nochmals für die Einladung und ich hoffe, Sie in der Ausstellung wiederzusehen.
Genau, die Ausstellung Klimt und die Medizin, die ist im Josephinum in Wien zu sehen, ab
26. März bis Ende Juni, auch sonntags geöffnet für diese einzigartige Ausstellung.
Und die Details dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Das war der Hörgang Med Uni Wien. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war der Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.